Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Fehnhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Dazu kann ich nur sagen... Guten Morgen, guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Lassen Sie uns unseren heutigen Gast begrüßen. Ich habe jetzt alles mitgebracht.
Ja, ein bisschen. Also du hast den Elefant im Raum mitgebracht, das finde ich wunderbar. Vielen Dank, Pascal.
Bitte? Das passiert jetzt heute ein paar Mal übrigens.
Also hoffentlich. Unser heutiger Gast ist natürlich Jan Kutscherer. Jan, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es war eine super Sendung mit dir. Vielen, vielen Dank. Und heute hast du dir nochmal die Zeit genommen, dass wir auf Basis der letzten Sendung sämtliche Zuschauerfragen einmal durchgehen.
Ja, freue ich mich auch drauf. Tolle Fragen reingekommen.
Ich finde schon. Das sind sehr, 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 sehr spannende Fragen. Gibt es noch einen Nachtrag von dir zur letzten Sendung? Oder gab es noch was dich erreicht hat vielleicht auch?
Ach du, weißt ja, wenn du jetzt anfängst, dann fange ich an zu erzählen. Dann kommen wir nicht mehr zu den Fragen. Aber ich glaube, mit den Fragen decken wir wahrscheinlich sowieso den größten Teil ab.
Ja, ich glaube schon. Wollen wir direkt mal losstarten, ihr Lieben?
Ja.
Okay.
Blendest du die Fragen so ein oder lesen wir sie vor?
Ich lese sie vor.
Okay.
Die liebe Susanne hat uns erreicht. Sie schreibt, dass sie schon 6 Jahre im Bereich der Conversion Rate Optimierung tätig ist und dass sie das Gefühl hat, dass sie immer auf dasselbe schaut und da eingefahren ist. Und sie fragt, welche Erfahrung hast du? Welche Faktoren beeinflussen die Conversion Rate, die man vermutlich nicht so im Blick hat?
Genau, wunderschöne Frage. Das ist, glaube, deswegen arbeite ich eben nicht mehr für ein Unternehmen, weil man in dem Problem dann irgendwann landet. Und es sind halt tatsächlich die, die man im Blick hat eigentlich. Also es gibt nicht so dieses kleine Ding, ne? Also die meisten suchen immer nach diesem kleinen Stellschräubchen, was sie vielleicht übersehen oder nicht beachten. Aber meistens sind es die Elefanten im Raum, die eben, genau, danke, die halt eben den größten Einfluss haben. Und ich habe das schon so oft erlebt, dieses... Man hat Massen an Daten und versucht so dieses kleine eine Stellschräubchen dann in diesen Daten irgendwo zu finden. Aber es ist halt, ne, mach die großen Sachen und mach die richtig und teste sie weiter. Ja, es ist halt irgendwann langweilig, aber that's it. Tut mir leid.
Also es ist einfach diese Langweiligkeit. Wieso die Leute dann auf die Suche gehen nach etwas anderes?
Sorry? Ich glaube, das ist tatsächlich. Ne? Also sie suchen halt, ne, weil es ist so banal meistens. Ne, man denkt sich, also je länger man es ja auch macht, dann vielleicht auch eben für ein Unternehmen nur, denkt man sich so, das kann es doch nicht sein, das ist so banal, so langweilig und das habe ich jetzt schon 80 Mal gemacht und immer wieder die gleichen Diskussionen mit der Technik oder mit den Redakteuren oder mit dem Marketing oder mit Sales. muss da irgendwie ein anderes Stellschräubchen geben, was da ausschlaggebend ist. Nee.
Wenn es dann wirklich nur so die paar Standardsachen sind, wieso kann man das dann nicht automatisieren?
Das kann man doch. Aber dann hat die arme Susanne gar nichts mehr zu tun.
Aber so wie ich die Frage verstehe, ist, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Techniken oder Methoden, um seinen eigenen Blick zu weiten? Also sie fragt ja, wie kann ich jetzt aus dem Trott rauskommen? Also dass man reinfällt, glaube ich, das genau. Ja. Aber was wären Möglichkeiten, um aus dem auszubrechen?
das, was immer total hilft, ist, oder was ich bei mir mache, ne, man ist ja auch als, auch wenn man berät, immer sein eigener schlechtester Berater, tatsächlich in die Rolle des anderen schlüpfen wieder. Oder sich jemanden dazu holen, der eben in dieser anderen Rolle ist. Was ich bei mir oft mache, ist so dieses mir überlegen, wenn ich mein Kunde wäre, was würde ich mir raten? Weil meistens macht man das ja nicht selber, das ist ja das Doofe. Also, man rät Kunden immer so tolle Sachen, setzt sie aber selber gar nicht für sich um, weil man keine Zeit hat, weil man irgendwie andere Prioritäten gerade hat. Und das hilft tatsächlich auch bei solchen Sachen, einfach nochmal in die externe Rolle zu schlüpfen, sich zu überlegen, Mensch, hätte ich jetzt einen Berater mit an Bord, was würde der mir eigentlich raten? Das hilft schon immer in einem ersten Schritt oder eben tatsächlich einmal auch hinzugehen und sich andere Sachen anzugucken, andere Seiten, Mitbewerber etc. und mal sich eine Liste zu machen, was machen die eigentlich gut und zu vergleichen, habe ich mir das eigentlich auch schon angeguckt.
Ja, also ich würde da gerne mal reingrätschen, Jan. Ja. Also wir haben aktuell, haben wir ja eine Benchmark von 3-6% Conversion Rate auf deutschsprachigen Websites. So, wenn ich mir jetzt die Wettbewerber angucke.
Ich dachte 1-3.
Was lerne ich da? Ernsthaft. Also wo, also die Benchmark ist ja irgendwie, sagen wir mal, online-mäßig. Ja. So, also was kann man tun? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben, Pascal und ich waren mal zusammen auf einem Projekt. Da bin ich dazugeholt worden, um die Handraiser Conversion Rate wieder nach oben zu kriegen oder überhaupt, ne? Die war so gut wie gar nicht da. Handraiser, für alle, die hier zuschauen und nicht wissen, was das bedeutet, in dem Kontext war es Leute, die von sich aus den Hörern die Hand nehmen und bei dem Unternehmen anrufen, um ein Beratungsgespräch zu fragen. Wir hatten relativ schnell den Blick dafür, dass es super easy ist, die Conversion, ich sag mal, von 0,1 auf 100% zu kriegen. Das war nämlich relativ simpel. Du musstest nämlich nur die Telefonnummer auf die Website packen, die nämlich gar nicht drauf war. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Das ist wirklich so. Ja. Und da denke ich, da kannst du noch so viel auf der Webseite rumdoktern.
Vollkommen richtig. Da wirst du aber wahrscheinlich eben als derjenige, der eben seit vier Jahren, alle 6 Jahren sich das anguckt, auch alleine nie drauf kommen.
Ja, warum nicht, frage ich
mich.
Also was ist da der Punkt, dass man nicht drauf kommt, wenn du möchtest? Also ich meine, das ist wirklich reell passiert. Also wie kann man darauf kommen, dass Leute nicht anrufen, dass die Telefonnummer vielleicht auf der Seite gar nicht drauf ist?
Ich kann dir schon sagen.
Genau.
Ja. Jan, sag du.
Nee, sag.
Die Frage ist ja immer, wo kommt sowas her? Dann kann man sich, also ist ja ein Symptom vom Prinzip. Und ich bin ja ein sehr großer Fan von Ursache-Symptom-Trennung. Also das Symptom ist, die Telefonnummer ist nicht auf der Website. Die Ursache dafür ist, weil dann eventuell irgendjemand keinen Bonus kriegt. Also wenn der nicht auf den Link geklickt hat, um Rückruf zu organisieren, dann ist das keine Website-Conversion. Dann wird sozusagen das Website-Team nicht incentiviert und deswegen ist keine Telefonnummer drauf, weil man das nicht tracken kann. Mhm. Es gab jetzt auf der SMX gerade eine Keynote über den Verlust der Messbarkeit eigentlich. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung der aktuellen Situation. Also man hat bestimmte Datenpunkte nicht mehr und jetzt ist das so schlimm, dass man es auch nicht mehr herbeilügen kann. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, naja, okay, ich habe ja vielleicht keine 10% nicht und jetzt, aber die 90% stimmen schon. Und jetzt sind es halt bei unter 50% teilweise. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr dahin lügen. Das heißt, ich muss jetzt wieder den Schritt zurückgehen, um das große Bild zu kriegen. Welche Maßnahmen, die ich mache, erzeugen eigentlich was? Und das ist auch die Chance, glaube ich, da eben wieder sich die Frage zu stellen, naja, wie kann mich denn jemand kontaktieren? Also ganz banal, es ist ja nicht mehr nur so, dass man jetzt einen Klick machen kann oder einen Telefonanruf, sondern inzwischen gibt es angeblich auch so Sachen wie WhatsApp, habe ich gehört. Also es soll solche Dinge geben wie Messenger. Also es gibt inzwischen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Kommunikation aufzunehmen. Nur die Unternehmen tun sich sehr schwer, weil sie es nicht bewerten können. Und sie verlieren diese Bewertung, wenn sie das nicht in irgendeiner Weise in ihrem System messen können, glaube ich.
Steile These.
Ja. Immer. Ist ja meine.
Aber das erinnert mich auch an das Gespräch, was wir mit Johnny gehabt haben. Mhm. Daar herinner ik me dan aan het thema marketing qualified lead, sales qualified lead. Een thema mesbaarheid. Maar is dat dan letterlijk niet ook een vraag der incentivering van de medewerker? Want wieso hebben we überhaupt deze twee unterschiedliche zaken?
Also das war in dem Projekt war das natürlich noch viel wilder. Entschuldige, Patrick.
Nein. Okay.
Ich glaube, das ist so dieses Thema, was wir letztes Mal auch hatten. Ne? Da komme ich mal mit dem Geschäftsmodell an. Da ist immer die Frage, was will ich eigentlich tracken? Brauche ich extra Zahlen für Mitarbeiter, damit die irgendwelche Erfolge haben, die ich tracken kann? Oder sind nicht die Zahlen, die ich messe, für mein Geschäftsmodell erstmal relevant? Und ich sollte eben erstmal mein Geschäftsmodell verstehen und diese Zahlen messen. Dann kann ich gucken, ob da ein Mitarbeiter drauf passt auf diese Zahl und das meinetwegen auch dann für den Mitarbeiter incentivieren, aber nicht andersrum. Und das Problem ist, glaube ich, immer das, was Pascal auch meint, es geht eigentlich eher andersrum. Ich habe einen Mitarbeiter, der braucht eine Incentivierung, also erfinde ich eine Zahl, die ich dann irgendwie messe und bin dann komplett weg vom Geschäftsmodell und messe eben, ne, das, was du eben als Beispiel genannt hast, plötzlich den Link, der geklickt wird und dann ist der natürlich dagegen, wenn er sagt, da ist ja vielleicht irgendwie was anderes.
In dem gleichen Projekt war dann so ein Kontext, wo eine bestimmte Veranstaltung war besonders teuer und deswegen mussten die Leads aus dieser Veranstaltung priorisiert bearbeitet werden, weil die Veranstaltung so teuer war. Nicht, weil die Leads besser oder schlechter waren, sondern damit sich sozusagen die Kosten dieser Veranstaltung möglichst rentiert haben. Das sind dann die Trigger, die dann zu solchen komischen Dingen führen. Und deswegen meine ich, das ist das Symptom und Ursache an der Stelle.
Veranstaltung ist übrigens ein schönes Stichwort. Ich liebe es total. Also müsst ihr mal drauf achten, werdet ihr wahrscheinlich ab jetzt auch immer. Veranstaltungsplakate da draußen. Versucht das Datum auf dem Veranstaltungsplakat zu finden. Es gibt nichts Schwierigeres, als dieses scheiß Datum zu finden. Das hat noch keiner geschafft, irgendwie das für alle Conversion optimiert hinzubekommen. Dass jeder sofort sieht, ach, da ist das Datum.
Außer, wer kann es gut? Ich habe das Gegenbeispiel.
Ja.
Naja, die Musikindustrie. Also bei Konzerten
siehst
du eigentlich immer das Datum relativ groß.
Jein, also bei der Musikindustrie ist es deswegen so, weil die Einheitsplakate für alle Veranstaltungen haben und die haben so ein standardfreies Feld, wo dann das Datum reingeklebt wird. Genau.
Ich möchte nochmals zurückgehen zu deinem Punkt, Jan, zum Thema Businessmodell. Und worauf möchte man die Leute dann incentivieren? Das ist etwas, was mich dann immer nervt zum Thema Human Resources. Die haben dann die schöne Mitarbeiter-Umfrage, um zu schauen, sind unsere Mitarbeiter motiviert? Nur das Problem ist, es gibt so viele empirische Studien, die nachgewiesen haben, was hat tatsächlich eine Auswirkung auf Mitarbeiter-Performance. Findet man dann solche Arten von Fragen zurück in Mitarbeiter-Umfragen? Nö. Also die analysieren dann irgendwie Daten. Ja, schön hat man dann etwas, um zu besprechen mit den Vorgesetzten und intern zu kommunizieren. Kann man daraus etwas ableiten, dass auch der Performance von Gesamtunternehmen vorwärts geht? Nö. Und daar is voor mij dan ook die vraag, ja, wieso mist man dan die Sache, wo man eigentlich weiß, es bringt nicht wirklich was, weil wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir messen wollen.
Ja, das ist, glaube ich, Faulheit im Leadership. Oder eben nicht ausgebildete Leader, Personalleiter, Abteilungsleiter, Führungspersonen, die eben nie Leadership gelernt haben und auch nicht wissen, wie kriege ich Mitarbeiter motiviert, wie kriege ich das eigentlich hin. Ich glaube, da mangelt es ja viel mehr als an diesem. Ne? Die meisten setzen sich dann in so einem Gespräch hin und sagen, na, was hast du denn für Zahlen, was kann man machen, was nehmen wir mal, was denkst du, wo kannst du was erreichen? Und dann wird die Zahl genommen. Das ist ja kein Leadership dann am Ende. Das ist ja nichts, wo man sagt, da bringe ich jetzt auch den Menschen vorwärts mit, sondern wenn ich eben schon hingehe und sage, ja, was denkst du denn, was du erreichen kannst, ist ja Desinteresse pur an den Mitarbeiter.
Ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, wo man klar haben muss, die Mitarbeiter sind aktuell ganz viel eben nicht in der Lage, das große Kontextuelle zu sehen, genau, weil es einfach so sehr stark in diesen Abteilungssilos ist, dass ich glaube, dass sie schon in ihren Bereich das vermutlich auch machen, aber es spielt halt nicht auf das große Ganze ein. Und da müsste es eben mehr hingehen. Und aus meiner Sicht liegen im großen Ganzen auch deutlich höhere Conversion-Hebel als in diesem ganz kleinen. Und ich würde der Susanne gern noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Nämlich hat der André Morris von Conversion-Kraft, der übrigens auch hier Experte sein wird, der hat eine Ambassador-Gruppe ins Leben gerufen, wo sich etliche und wie ich finde auch wirklich gute Conversion-Optimierer treffen. Das ist ein Slack-Channel und dann gibt's auch Meetups und so weiter. Das ist wirklich gut gemacht und sich da speziell nochmal austauschen. Also da, liebe Susanne, könntest du nochmal, wenn du nicht da schon drin bist, könntest du da mal reinkommen. Ich glaube, die Teilnahme ist auch kostenlos. Da sind wirklich, da kann man auch mal so ein Case auch einfach mal reinkippen und sich dann Feedback von erfahrenen Kollegen noch mal holen. Ihr Lieben, ich würde gerne die zweite Frage einläuten. Und die nächste Frage ist von Tim. Ich habe aktuell einen Kunden, bei dem ich als Conversion-Optimierer engagiert bin, also ein Freiberufler. Er möchte allerdings nicht, dass wir testen. Das ist auch nicht zu machen. Habe bereits alles versucht. Gibt es andere Wege, die du probiert hast, um herauszubekommen, was auf der Webseite funktioniert?
Herauszubekommen, was funktioniert, heißt ja, ich teste was.
Aber er darf, also wenn ich das richtig verstanden habe, darf er kein AB-Testing machen wahrscheinlich.
Genau, wahrscheinlich. Also es gibt da immer so zwei Dinge. Das, was ich meistens mache, weil das ist immer ein großes Hassle bei den Kunden, AB-Testing zu installieren. Das, was wir eigentlich immer als erstes machen, ist so ein Leuchtturmprojekt extern. Ja, das heißt, meistens eben, kommt gleich auch noch die Frage, ne, irgendwie Unbounce oder irgendwas, sowas, nehmen, eine Landingpage damit erstellen und da das AB-Testing drauf machen. Im Zweifelsfall halt wirklich die eigentliche Landingpage 1:1 kopieren, da dann einen speziellen Ad-Traffic draufschalten und das einmal nutzen und zeigen, was man wirklich eben daraus für Erkenntnis bekommen kann. Also einfach eine Parallelwelt schaffen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, weil es schnell geht und eben nicht in die vorhandene Infrastruktur eingreift. Das Einzige, was man im Zweifelsfall eben noch hat, ist, dass man irgendwie an Nameserver ran muss und weil man irgendwie eine Domain braucht, darauf braucht für den AB-Test. Aber das ist, jetzt ist mein Kopf. Also wenn jemand einen Tipp hat, wie man AirPods findet, die leer sind, in einer Wohnung, in die man gerade gezogen ist, gerne her mit diesen Tipps. Die sind spurlos verschwunden seit 0:10 Uhr Samstagmorgen.
Also wenn man einen Hund hat, der das Geruch von deinem Ohrschmalz kennt, dann hast du...
Ja, leider nicht. Auch das. Das war es jetzt auf LinkedIn. Alter. Die sind eigentlich total super, aber irgendwie ist mein Ohr heute anders als sonst. Also das ist das eine, ne? Also dass man eine Parallelwelt einfach installiert.
Ja.
Und das andere ist, ja, wenn auch das nicht möglich ist, dann ist halt die Frage, wie will man eben optimieren? Kann man dann an der Website überhaupt was verändern? Dann kannst du natürlich auch hingehen und sagen, ich ändere mal was und gucke, passiert dadurch eine Veränderung. Das ist natürlich dann kein richtiger AB-Test, weil du einfach anderen Traffic drauf hast in der Zeit. Aber das ist dann die einzige Möglichkeit, die du noch hast. Wenn man so eingeschränkt ist, dass man sagt, okay, ich darf jetzt wirklich gar nichts machen, ich habe hier nur diese eine Webseite, auf der darf ich jetzt was austauschen, aber mehr darf ich nicht tun, dann kannst du halt nur auch was austauschen und gucken.
Also ich glaube, es ist überhaupt noch nicht so der Gedanke in vielen Unternehmen da, dass eine stetige Optimierung etwas Gutes ist.
Ja, ja, genau.
Also ich glaube, die Idee ist, man macht eine neue Webseite, die man für sich ganz schick findet und irgendwie, wo man die Ahnung hat oder eine Meinung, besser so gesagt, die Meinung davon hat, dass das richtig die Kunden anspricht. Und das wird dann richtig teuer, ne? Also
ja, genau.
Wenn die Kunden darauf dann nicht ansprechen, dann...
Total frustrierend für viele, ne? Dieses, ich habe so viel Geld für die Webseite, wir haben diesen Relaunch gemacht, der hat ein Jahr gedauert. Ne? Und das muss ja jetzt alles in Ordnung sein. Und da hilft es wirklich eben meistens, diese Parallelwelten zu installieren. Und dann kannst du eben diese Erkenntnis aus der Parallelwelt in die Live-Welt übernehmen. Mhm. Musst dann aber wieder kontrollieren, ändert sich in der Live-Welt dadurch wirklich was?
Ich würde gerne parallel eine Frage nochmal an dich richten, Patrick. Da kennst du dich, glaube ich, von uns am besten aus. Wenn es darum geht, sowas wie der Umgang mit Daten, kontinuierliche Optimierung, wie kriegt man Menschen dazu oder speziell Führungskräfte zu sagen, ja, das ist etwas, da bin ich jetzt überzeugt davon, wenn ich es vorher nicht war, das machen wir jetzt.
Das Schöne von Daten ist, man kann alles damit machen. Das Problem mit Daten ist, man kann alles damit machen. Das bedeutet zuerst mal, wie übersetzt man das für den einzelnen Person? Was ist der Mehrwert für diesen Person, um etwas mit Daten überhaupt machen zu wollen? Und oft wird dann auch den Fehler gemacht, kaufen wir uns mal ein System, setzen wir das mal um und jetzt suchen wir uns ein Problem, womit wir mit diesem neuen Tool das Problem lösen können. Auf Englisch gibt es so ein Wort, das heißt Solutioneering. Nach der Lösung, jetzt finde ich das Problem. Auf die andere Seite gibt es auch noch das Thema Kultur. Und ich glaube, wenn ich so den deutschsprachigen Raum anschaue als Niederländer, wie ich eigentlich so der deutsche Kultur verstehe, ist, man muss immer gleich ab Moment 1 der richtige Eindruck machen. Alles sollte richtig sein. Weil so ist das Land groß geworden. Nur in die Welt, in der wir heute leben, ändern die Sachen sich so schnell, dass es für mich eher eine negative Auswirkung hat. So, auch wenn diese Daueroptimierung viel erfolgreicher kann sein in der heutigen Welt, weil alles sich so schnell ändert, geht es grundsätzlich gegen die deutsche Kultur. Und wie man als professionell wahrgenommen wird. Und das ist für mich ein Thema, da geht es dann wieder zu, was man auf Englisch Mindset nennt, also wie ist die Einstellung der einzelnen Person. Muss ich mich sehr beängstigend verhalten und alles sicher zu stellen, oder lasse ich mich ein auf neue Sachen? Und das sind für mich sehr persönliche Themen, wo ein Arbeitgeber wirklich nicht einzugreifen hat, aber wo jeden Einzelne sich damit auseinandersetzen muss, um überhaupt noch relevant oder professioneel relevant zu sein.
Ist im Übrigen, kann ich das voll nur zustimmen. Das Spannende ist tatsächlich, ich habe es eigentlich immer erlebt, gerade mit diesen Parallelwelten, die wir installiert haben, die Mitarbeiter sind sofort mitgegangen. Also es war der Stopp dafür war ja meistens von oben irgendwo. In dem Moment, wo du sagst, wir können jetzt mal testen, wir können ausprobieren, sind die Mitarbeiter tatsächlich, ne, wenn jemand eben auch noch vorweg geht und sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass wir jetzt testen können, ne, also sie sind diese Last los, dass es sofort richtig sein muss, die sind total happy, wenn sie das machen können. Weil plötzlich neues Leben eben auch in Frage von Nummer 1, neues Leben in das Ganze reinkommt.
Das Schöne ist ja, ich bin ein großer Fan von U-Boot-Projekten bei sowas. Mhm. Weil man kann sich relativ sicher sein, dass wenn du die Änderung nicht auf der Homepage machst, wird es niemand merken.
Genau.
Also von daher, ab und zu gibt es auch Tests, wo man dann eher um Verzeihung als um Erlaubnis fragen muss, weil es merkt niemand. Oder man kann die Tests auch so einstellen, dass sie halt an der Firmenzentrale nicht ausgeliefert werden, aber halt woanders. Also gibt es unterschiedliche Lösungen, wie man das machen kann. Aber ich bin da durchaus bei dir. Parallelwelt und die Hälfte des Traffics, den man in Ads erzeugt, einfach auf die Parallelwelt schicken. Fertig. Genau.
Also ich hatte das spannende Beispiel tatsächlich. Ich hatte einen Kunden, der hat Wahnsinn, was der an Daten gewonnen hatte in den letzten Jahren. Du konntest mit diesen Daten raus auf die Straße gehen und den Kunden per Handschlag begrüßen. Weil der ganz genau wusste, diese 7 Leute werden meine Kunden. Das konnte er aus den Daten ablesen. Das Problem war nur, dass er nicht mehr sehen konnte, wer könnte eventuell eben auch noch Kunde werden. Er wusste, die 7 werden es. Aber welche Möglichkeiten gibt es da draußen noch? Und für wen könnte mein Produkt mit einem anderen Blickwinkel vielleicht auch spannend sein? Und da war es halt wirklich so, die saßen so dermaßen auf den Daten, dass es gar nicht möglich war, einfach so irgendwo AB-Tests zu installieren, weil die das sofort mitgekriegt haben, wenn da irgendwo was irgendwie anders lief. Aber auch da haben wir es dann geschafft, eben diese Parallelwelt zu installieren und zum Glück mit der Unterstützung eines engagierten Web-Developers und Grafikers, der froh war, endlich mal was anderes machen zu können. Ne, also auch das ist ja immer wichtig, ne, wo gewinnt man wichtige Leute dann dafür, so ein Projekt zu installieren.
Ja, was tatsächlich auch nicht trivial ist, ne? Also nee, ein Gegner kann manchmal schon ausreichen, um so ein ganzes Projekt schief gehen zu lassen. Da muss man gucken, dass man seine Kiste schön sauber hält. Kommen wir mal zu Raphael. Wie ich finde, sehr kritisches Statement. Aber Jan, das kannst du ab. Hahaha, ja. Wir haben enorm viel Traffic, aber die Conversion Rate kommt nicht über 0,5%. Wir haben schon alles angeboten. Formulare, Whitepaper, Quiz, da rüttelt sich nichts. Manchmal ist es eben so.
Ja, ganz einfach Antwort, hör auf, den Scheiß-Traffic einzukaufen. Machst dein Geld woanders raus. So ein klassisches Beispiel eigentlich, ne? Für, ja, wenn die Conversion Rate niedrig ist, das heißt, ich hole einfach falsche Leute auf meine Seite für das Angebot, was ich da habe. Nee, 0,7% ist halt eine Conversion Rate, da schaltest du bitte alles ab.
Ist der Traffic
machst du einfach mal nicht weiter.
Mist? Oder ist die, oder hat man.
Es passt den, einfach nicht zusammen.
Ja, aber vielleicht ist die Webseite ja auch.
Siehst du anhand der Zahl schon.
Aber wenn die Leute auf die Webseite kommen, dann kann man ja grundsätzlich davon ausgehen, dass sie ein gewisses Interesse haben. So, das muss man ja jetzt erstmal.
Eine gewisse Neugier geweckt worden ist, um auf die Seite zu kommen.
Jeder Verkäufer würde sagen, jetzt
schlage ich zu. Dieses Startup hat ihren Tinnitus behoben. Dann sagt jeder, oh, das will ich wissen.
Jetzt möchte ich aber mal einen. Ja. Weil nämlich der Elefant im Raum hier ist. Es hat überhaupt keine Aussage, wie viel Prozent Conversion jemand hat, weil das ist abhängig, wenn man das Businessmodell insgesamt betrachtet, ist es abhängig vom Preis, den ich dafür zahle. Also zum Beispiel könnte es einen Case geben, und ich habe so einen Case schon mal gehabt, wo wir ungetargeteten Traffic einfach um so viel günstiger einkaufen konnten als getargeteten Traffic, dass diese 0,5% für uns total rentabel waren. Weil am Ende geht es ja darum, was ist mein CPA oder mein CPO? Und dann ist es total egal, ob diese 0,5% sind oder 20, wenn der Acquisition-Preis im Verhältnis zu dem, was ich ausgebe, einfach gut ist, dann ist es eventuell für die meisten dann keine gute User Experience. Alles gut. Aber wenn ich es kommerziell nicht vertreten kann, diese getargetete Gruppe zu kaufen, dann macht es für mich keinen Sinn.
Vollkommen richtig, nur hier war die Frage ja ein bisschen anders, ne? Dass er ja sagt, wir haben schon alles ausprobiert. Formulare, Whitepaper, Quiz. Das heißt, hier ist ja eine reine Lead-Generierung erstmal dahinter.
Das ist richtig, aber die Frage müsste ja trotzdem sein, Okay, was ist denn die Traffic-Quelle und ist die sinnvoll besser targetbar oder ist es eventuell auch einfach so ein Massending, dass die 0,5% einfach rentabel sind? Dann kann man schauen, kann man das optimieren oder kann man es nicht?
Ja, da ist ja mein Beispiel vom letzten Mal, ne? Dieses, wo wir den AdWords-Account dann einfach abgeschaltet haben, weil wir feststellten, die haben zwar furchtbar viele Leads generiert über AdWords, aber keinen Sale.
Absolut.
Ne? Und das ist ja genau dieses Beispiel eigentlich, nur andersrum. Und ich habe mich was ganz anderes gemacht. Ich krieg die Leute total billig hier drüber, ich krieg sie eben nicht auf andere Art und Weise. Ja, und ich habe einfach so eine furchtbare Streuweite dann um die noch drumherum, die ich einfach in Kauf nehmen muss. Im Zweifelsfalle habe ich halt ja, die ganzen Studenten, die für ihre Diplomarbeit gerade bei mir noch recherchieren mit oder sonst irgendwas machen wollen. Dann kann das in Ordnung sein. Ne? Dann ist halt die Frage, möchtest du die Leute mitmessen für deine Conversion Rate? Weil du die ja eigentlich eher als Abfallprodukt mit auf die Seite bringst. Und dann ist es schon richtig, dann ist die Conversion Rate eigentlich nicht diese 0,7%.
Also ich habe mich bei der Frage tatsächlich etwas ganz anderes gefragt. Und zwar, wir haben schon alles angeboten, Formulare, White Paper, Quiz. Da scheint es ja viel mehr um die Methodik zu gehen, als um den Inhalt, den man offensichtlich anbietet. Da stelle ich mir die Frage, wenn Leute auf deine Seite kommen und offensichtlich wegen irgendwas Interesse haben, warum testet man Methodik und nicht Inhalt? Also habe ich verstanden, wo der Kunde in seinem Bedarf oder Bedürfnis gerade ist? Und da würde ich jetzt fast mal sagen, nein. Weil das ist doch egal, ob du ein White Paper hast, ob du ein Formular hast, ob du ein Quiz hast, das spielt am Ende keine Rolle. Wenn du sein Thema erwischt, erwischst du es. Wenn du das genau auf den Punkt bringst, dann füllt er ein Formular aus, dann macht er von mir aus ein Quiz, macht ein White Paper, ist vollkommen wurscht. Aber wenn du immer am Thema vorbei haust, da kannst du noch so viel Methodik anwenden, es nützt nichts, oder?
Na, so hatte ich es aber verstanden, ne, dass er verschiedene Themen ausprobiert hat.
Nee, lese ich nicht. Ich lese, dass er verschiedene Methodiken ausprobiert hat.
Wenn du Formulare, White Paper, Quiz als Methodiken siehst, dann ja.
Ich lese da nicht. Wir haben verschiedene Bedarfe getestet.
Nee, das ist richtig.
Und ich glaube, das halte ich tatsächlich für einen, ich hätte jetzt gerne einen Terö, für einen der wichtigsten Fails überhaupt, dass die Inhalte nicht konkret gut auf den Kunden abgestimmt sind. Also was ist denn seine Erwartung? Was braucht er denn? Wo steht er denn gerade in seinem Einkaufsprozess? Wer kauft ein? Also wenn wir im B2B-Kontext mal denken, hast du ja unterschiedliche Bedarfe von unterschiedlichen Zielgruppen. So, also biete ich für den Richtigen das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tatsächlich auch an? Scheinbar nicht. Und dann ist es wirklich wurscht, ob Formular oder Quiz.
Ja, und jetzt bist du aber ja, wenn du ein Formular oder White Paper oder so machst, oder ne, White Paper oder was weiß ich, diese Geschichten, die sie jedenfalls probiert haben, das sind ja alles Sachen, die sind sehr weit von der Kaufentscheidung eigentlich entfernt.
Kommt das Produkt an wahrscheinlich?
Ja, aber klassischerweise, ja, White Paper, Quiz, das ist schon, ne, da brauchst du ja eigentlich noch Education des Leads danach.
Kann ja sein, aber wenn die Conversion zum Beispiel ein Telefonat mit einem Vertriebler ist, also Conversion ist ja nicht immer Kauf. Conversion ist ja
Download eines White Papers.
Zum Beispiel.
Das habe ich nicht beantwortet in der Frage. Mein Verständnis war, Conversion zum Kauf ist 0,5%. Also von daher, ich glaube, das ist einfach aus der Frage nicht auslesbar.
Ja. Conversion Rate kommt nicht über 0,5%. Wir haben schon alles angeboten, Formulare, White Paper, Quiz.
Ich glaube, ich habe das so verstanden.
Lass uns mal zur übernächsten Frage. Okay. Nee, könnte man eigentlich die Frage zwischenschieben gerade, ne, von Isabel?
Die passt ist da Conversion super gerade. Nicht der Kauf? Warum ist genau. Das die zweite Phase im Funnel? Das fand ich übrigens eine sehr, sehr schöne Frage. Ist Conversion nicht der Kauf? Und warum ist Conversion die zweite Phase im Funnel?
Das frage ich mich auch, seitdem ich hier dabei bin.
Und ist der Funnel die Journey ist ja genau oder ist die Journey nicht der Funnel?
Ja, genau, das ist nämlich auch. Conversion ist natürlich eigentlich immer der Übergang von einem Schritt zum nächsten im Funnel. Also da hast du immer eine Conversion. oder eine Conversion Rate. Und natürlich müsste man korrekterweise hier von der Landingpage-Conversion sprechen, oder Website-Conversion und nicht von der Sales-Conversion. Die Conversion Rate kannst du natürlich an jeden lustigen Punkt des Funnels irgendwie aufhängen. Und deswegen ja auch die Frage jetzt bei, ne, da sehen wir gerade genau dieses Dilemma, über welche Conversion Rate reden wir jetzt eigentlich gerade? Ist das die Sales Conversion? Ist das die Marketing Lead Conversion? Ist das die Sales Lead Conversion? In welchem Stadium sind wir da gerade, über die wir sprechen? Was ist 0,5%? Da fehlt einfach so viel Information drumherum.
Ich habe vor inzwischen fast 20 Jahren, glaube ich, mal meinem Team gesagt, ich möchte Conversion nie mehr ohne die Beschreibung der beiden Elemente lesen in irgendeiner Mail, sondern ich möchte Click to Sale, Click to Lead oder was auch immer jetzt genau diese zwei Messpunkte sind, immer mit dem Wort Conversion sehen. Ich möchte keinen Conversion mehr ohne diese Beschreibung sehen, weil sonst gibt's nur wirres Gebrabbel.
Genau. Ja, weil jeder von was anderem ausgeht, wie wir jetzt eben auch gerade festgestellt haben. Ja, und wenn ich eben sage, es ist Landingpage-Conversion, dann ist halt einfach wirklich dieses Match, Angebot und Traffic funktioniert nicht. Wenn ich hinten rausgehe und sage, es ist die Sales-Conversion, ja, also ich besorge Leads, die am Ende nicht konvertieren zu einem Sale, dann bin ich vielleicht tatsächlich an einem falschen Punkt, wo ich ihn gerade abhole, denjenigen.
Oder gibt's ja dann eben diese unterschiedlichen Stufen und dann ist halt die Frage, wie messe ich in diesen unterschiedlichen Schritten? In dem jetzigen Journey-Modell würde ich sagen, ist das Verständnis von Convert als einem anonymen Besuch einen adressierbaren Menschen zu machen. Also das, was man oft Marketing Qualified Lead oder Lead oder Adresse oder Kontakt oder wie auch immer nennt, weil das die zwei Formen der Ansprache sind. Die eine ist eine anonymisierte Ansprache, die andere ist eine personalisierte Ansprache. Und das ist, glaube ich, für mich der Punkt hier. Aber das ist wie so oft eine Definitionsfrage.
Da wir es genau da definiert haben, ja, bleiben wir einfach auch dabei.
So, Raphael hat aber noch eine weitere Frage. Mist. Welche AB-Testing-Tools nutzt du und warum?
Das, was verfügbar ist. Ganz ehrlich. Wenn irgendwas verfügbar ist, womit ich AB-Tests machen kann, dann nehme ich das. Was nutze ich am liebsten? Keine Ahnung, ich bin seit 7, 8 Jahren, glaube ich, mittlerweile Unbounce-Partner. Das heißt, wenn ich eine Parallelwelt baue, baue ich die auf Unbounce. Ich könnte auch Leadpages oder Instapages oder wie sie heißen nutzen. Keine Ahnung, ich verdiene Geld mit Unbounce, also nutze ich das. Selber mache ich es, meine eigenen Projekte sind meistens auf einer WordPress-Basis. Dann nutze ich tatsächlich Thrive Leads oder Thrive, keine Ahnung, wie es heißt. Die haben sehr, sehr, sehr gutes AB-Testing für WordPress. Das ist dieses Thrive-Universum.
Ah, ich weiß, was du meinst. Da
also es früher hieß es Thrive-Themes und mittlerweile ist das so Thrive, nee, keine Ahnung, wie es jetzt heißt.
Thrive-Biz.
Das ist...
Ja. Thrive-Biz?
Nee.
Meinst du?
Nein. Also es ist immer noch thrivethemes.com. Es ist Conversion Thrive Themes heißt immer noch.
Aber letztendlich ist deine Aussage ja, ich übersetze es mal in meine Worte, das Tool macht nicht den Unterschied. Also in den meisten Fällen nicht an dem Schritt, wo jetzt wirklich der Einsatz eines unterschiedlichen Tools einen Gewinn an Erkenntnis bringt, sondern es geht einfach nur darum, zuerst mal eine Basisform von Erkenntnis zu haben.
Genau. Das ist ja schon der größte Erfolg meistens.
Ja.
Also ich hatte schon Diskussionen zwischen, ist ein JavaScript-basiertes AB-Testing wirklich ein AB-Testing? Ja, weil man eigentlich auf Nameserver-Basis das Ganze machen müsste, Im Falle, wo du JavaScript hast, hast du immer die Verzögerung und er sieht im Zweifelsfalle, wenn er die B-Version angezeigt bekommt, für eine Millisekunde die A-Version und das könnte ihn beeinflussen. Natürlich wissenschaftlich ist das nicht, aber um darauf arbeiten zu können, reicht das vollkommen aus. Das ist einfach wichtig, Dinge mal miteinander vergleichen zu können. Und natürlich, wenn du irgendwie 0,1% Unterschied hast, dann würde ich dir nicht trauen, aber wenn du eben siehst, okay, ich habe hier 8, 10, 12% Unterschied, dann ist das so relevant, dass du sagen kannst, das ist wahrscheinlich auch nicht durch irgendwelche Fehler des Systems, sondern da ist wirklich eine Erkenntnis, die ich nutzen kann.
Das erinnert mich eigentlich, sorry Pascal, erinnert mich auch so an einen Scheingenauigkeit. Ja. Also Leute sind wirklich super drin, um etwas wunderbar zu definieren, gehen dann ins Detail bis ohne Ende. Bringt das aber auch etwas wirklich? Ich weiß nicht, ob das auch kulturabhängig is. Hier in der Schweiz sehe ich das sehr oft. Daar reden die Leute stundenlang, wie definiert man einem Wort? Wo ich wirklich ja, die Welt dann nicht mehr verstehe. Aber das ist auch, bei denen ist das etwas kulturelles. Was man gut nachvollziehen kann. Aber steht das wirklich in Verhältnis zu das Resultat, was wir versuchen zu erreichen?
Überhaupt nicht. Ja. Ja, Pascal.
Es gibt eine Technik, die man in solchen Fällen ganz gut anwenden kann. Das ist aus dem AB-Test einen AABB-Test zu machen. Mhm. Und dann sieht man die Varianz innerhalb des A's und des B's. Also man testet eigentlich 4 Varianten und sieht dann praktisch den Unterschied zwischen den 2 A-Varianten und den B-Varianten und kann damit nochmal die Schwankung deutlich machen, die es innerhalb dieses Ergebnisses gibt. Und das hilft immer ganz gut bei der Einschätzung von, sind die eigentlich nah beieinander oder nicht nah beieinander, die 2 Sachen, die ich da teste?
Genau. Das Problem bei all diesen Sachen ist halt, du brauchst natürlich auch die Menge an Traffic dafür.
Ja.
Also bei den meisten macht es gar nicht Sinn, mehr als einen AB-Test zu machen. Weil einfach, gerade wenn du in den B2B-Bereich gehst, hast du eigentlich fast nie genügend Traffic, um mehr testen zu können. Zumindest innerhalb einer überschaubaren Zeit. Und wenn du sagst, okay, ich muss das jetzt erstmal 6 Monate laufen lassen, bis ich ein halbwegs gutes Ergebnis habe, dann macht es halt auch nicht viel Sinn.
Aber vielleicht können wir auch nochmal drüber sprechen, was getestet wird. Also die Frage kam jetzt nicht, aber die fände ich es einfach mal spannend. Also ich erinnere mich, als ich in die Zeit des AB-Testings ein bisschen eingetaucht bin, habe ich gelernt, dass man Farben testet, dass man Bilder testet, dass man testet, ob der Button rechts oder links sein muss. Und das hat mich jetzt erstmal verwirrt. So, dass man das so als ersten Schritt macht. Oder Formulare müssen möglichst kurz sein, Angebote müssen so und so präsentiert sein. Also verrücktes Zeug irgendwie. Ja.
Ja, ist auch tatsächlich, und das ist total sinnvoll, wenn man diese Ideen alle hat, die mal in eine Liste zu schreiben. Und das war, ich habe einen Kunden gehabt, das war, die bewundere ich bis heute für ihr AB-Testing. Die haben einfach ein Word-Dokument gehabt oder ein Google Docs-Dokument, haben die Ideen untereinander geschrieben, haben in diesem Word-Dokument eine Tabelle gemacht, linke Spalte Idee für das Testing, in der rechten Spalte haben sie es bewertet, wie wichtig ist der Test für uns. Und es war ein langes Dokument und das sind die einmal die Woche durchgegangen und haben sich geguckt, welchen machen wir als nächstes? Also meistens haben die zwei Wochen getestet, immer abwechselnd, haben immer mittwochs einen Test live geschaltet, 2 Wochen laufen lassen und nächste Woche haben sie einen zweiten Test online geschaltet, der natürlich nicht konkurrieren durfte mit dem ersten Test. Und der lief dann auch 2 Wochen. So haben die jede Woche Mittwoch Entscheidung getroffen, was testen wir als nächstes. Haben das direkt umgebaut oder eingebaut und haben es laufen lassen. Und es funktionierte so wahnsinnig gut. Es waren weil die auch diese Geschwindigkeit dabei hatten, da kamen Tests raus wie, wir haben mal das Foto des Geschäftsführers daneben versus wir haben ein Stockfoto daneben. Siehe da, das Stockfoto hat tatsächlich deutlich besser konvertiert. Der Geschäftsführer fand das nicht lustig, aber war halt so. Ja? Also wirklich relevant besser konvertiert.
Okay. Also ich gucke da ja mit meiner eigenen Brille drauf und denke dann so, weißt du, also es gibt ja bestimmte Produkte, da verhält man sich einfach unterschiedlich, wenn man sie kaufen möchte. Aber ich sehe das in keinem Test abgebildet. Also ich sehe, dass alle Webseiten gleich aussehen, dass alle Shops gleich aussehen, dass alle immer irgendwie ein Formular muss so und so aussehen, eine Landingpage muss so und so aussehen. Und dann denke ich, naja, aber das könnte man ja machen, wenn grundsätzlich jeder Gummibärchen wie Fahrräder gleich kaufen würde. Aber es ist ja nicht der Fall. Also warum wird dieses produktspezifische Verhalten nicht getestet?
Definier nochmal produktspezifisches Verhalten.
Naja, wenn du eine Tüte Gummibärchen kaufst, hast du einen anderen Entscheidungsweg, dann verhältst du dich anders, als wenn du jetzt ein Fahrrad kaufen möchtest. Das sind komplett unterschiedliche Verhaltensweisen, die du an den Tag legst. Also ich erinnere mich an einen Case, wo wir auch mit Pascal, wo wir eine Waschmaschine verkauft haben. Da kam raus, dass Menschen einfach logischerweise immer zwischen 4 bis 6 unterschiedlichen Unternehmen und Anbietern hin und her switchen. Das heißt, die Seitenabbruchrate ist überhaupt nicht relevant, zum Beispiel. Ja, also so würde ich in einem Test nie mit dazu packen, weil für mich vollkommen klar ist, der Entscheidungsweg ist A lang, das machen die nicht an einem Tag, das heißt, sie verlassen die Seite immer wieder. Ja, sie gucken auch bei anderen Anbietern, das heißt, auch deshalb verlassen sie mal die Seite immer wieder. Das heißt, es ist für mich keine brenzliche Zahl, die ich jetzt messen müsste, wie viel brechen nach welcher Zeit ab. Das ist für mich erstmal Step 100 irgendwie. Sehe das aber immer in den KPI-Blöcken als ganz vorne. Und da denke ich, das ist doch vollkommen irrelevant. Erstmal.
Genau. Genau. Und jetzt das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ne, mit dem Bild des Geschäftsführers. Wie gesagt, die haben jede Woche einen Test gemacht. Das heißt, das war Test 153.
Aber haben Sie auch das produktspezifische Verhalten mal gemessen? Also ist das auch etwas? Also
das ist natürlich, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Das sind natürlich Sachen, und gerade wenn du so eine Liste machst, wo du all diese Sachen mal untereinander schreibst und das bewertest, wirst du eben feststellen, dass du mit Sicherheit nicht auf die Idee kommst, zuerst das Bild des Geschäftsführers zu testen. Ne? Sondern das fällt dann halt wirklich sehr weit nach unten.
Ich glaube, so sorry, Jan,
zuerst. Ja, ne, und also wenn wir rangehen, oder wenn ich kann es mal von meinem eigenen Projekt gerade, wo wir gerade dran sitzen, was machen wir da? Wir testen erstmal zwei komplett verschiedene Funnel mit komplett verschiedenen Landingpages gegeneinander. Also wir fangen ganz woanders an. Wir testen nicht die Landingpage selber oder irgendwas auf der Landingpage, sondern wir testen erstmal zwei komplett verschiedene Funnel.
Ich glaube, das ist das, wo die Falle herkommt. Das Tool oder die Einfachheit der Toolbedienung bestimmt den Test, weil es für die Tools einfacher ist, Elemente auf der gleichen Seite zu testen, verfallen die Tester in die Logik, dass man doch Elemente auf der gleichen Seite testen sollte, anstatt sich die Frage zu stellen, was hat denn den größten Einfluss? Und das finde ich bei dem Vorschlag mit der Liste ganz gut. Solange man sich diese Liste unabhängig von irgendwelchen Umsetzungen erstellt, dass man sagt, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man sich mal die Frage stellen würde, hilft eigentlich ein Telefonanruf als Schritt 3? Ja? Dann hat man die Freiheit, sich zu fragen, wie man das umsetzt. Und ich falle ja selber auch oft genug in diese Technologie-Sicht rein und sage, aber das kann ich jetzt so mit meinem Tool nicht umsetzen. Aber die Frage, die Katharina stellt, glaube ich, ist, muss man sich nicht fragen, was unabhängig von dem Tool die unterschiedlichen Wege wären, wie man gehen sollte.
Genau. Aber jetzt sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage, über welche Conversion reden wir? Reden wir über die Landingpage-Conversion?
Ne, wir reden über das Beste
gerade von Anonymen zum. Wie bitte?
Naja, aus deiner Beschreibung sprechen wir über das Beste für das Unternehmen.
Genau.
Also was ist der Test, der den höchsten ROI hat?
Total, genau. Das ist ja auch das, was ich bevorzuge. eben nicht nur auf der Landingpage zu gucken. Aber wie war die Frage von dir? Oh Gott.
Ich glaube, also die Frage, glaube ich, von der Katharina war, warum, als sie reingekommen ist, warum testen die Leute immer die Buttonfarbe? Und ich, meine Antwort dazu ist, genau, weil es das Einfachste ist, mit was das Tool kann.
Ja, genau. Du bist ja froh, wenn du überhaupt was testen kannst, eben meistens schon. Ja, und ja, dann hast du eben dieses, früher dieses Google-Testing-Tool, was du schnell installieren konntest. Und dann konntest du was auf der Seite austauschen und warst froh, dass du überhaupt was testen konntest.
Aber das, sorry, also da sehe ich keinen, da sehe ich keinen, aber, Mehrwert drin, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also wenn man damit beschäftigt ist, 1 Million Mal den Button zu testen, ob der rüttelt, ob der grün, ob der kariert ist, und du baust unfassbar Mengen an Ressourcen auf, die du dafür verschwendest, um vielleicht so ein Fitzchen mehr Umsatz zu machen.
Also, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo es an Patrick dann ja eigentlich geht. Wer ist dafür verantwortlich? Ist das der Marketingmanager, der das AB-Testing-Tool in die Hand bekommt? Ja, oder wer hat eigentlich den Kopf und die Verantwortung dafür, genau in diese Breite des Testens überhaupt reingehen zu können?
Also,
ja, ist das CMO-Basis? Ist das CEO-Basis, ist das Unternehmer dahinter? Ja, teilweise bist du auf Gesellschafterbasis, um sowas beschließen zu können. Ne?
Du fällst ja in lauter Vanity-Metrics an der Stelle. Ja.
Ja.
Also ich war mal in einem Unternehmen, da wurde tatsächlich kommuniziert, wie viele Tests gemacht wurden als ein Erfolg.
Ja.
Also, was ist die Aussage davon? Ja? Mehr Tests ist besser.
Wir sind uns relativ sicher in dem, was wir tun, weil wir haben sehr viele getestet.
Aber ich würde die Frage, wer ist verantwortlich, gerne an Patrick mal weiterleiten. Wen siehst du da in der Verantwortung, für Tests zu sorgen, die natürlich auch sich rentieren?
Dazu habe ich keine Antwort, aber ich habe schon eine Geschichte. Und maar dit, dat was hier gerade bespreekt, dat heb ik ook in de personeelontwikkeling in die laatste 10 jaar gezien. Jeden zegt, lernen is richtig und wichtig, nur keine macht es. Dan had man dat probleem, dat zijn een vervorgesetzte, geht zu einer Trainingsabteilung und sagt, mijn Leute, die haben ein Problem, hilf mir bitte, ein besseres Performance zu erreichen. Schön, Trainingsabteilung fängt an, etwas innerhalb von kürzester Zeit, so gut wie es geht, zusammenzustellen. Leute gehen in die Schulung, kommen zurück aus der Schulung und arbeiten weiter. Der Vorgesetzte sieht überhaupt keinen Impact von das Training und somit kommt die Personalentwicklung dann einen schlechten Ruf. Was macht der Personalentwicklung dann nachher? Komm, fangen wir an, etwas zu messen. Jetzt komme ich eigentlich zu dem eigentlichen Punkt. Die schauen dann an, wie viel Inhalte werden angeschaut und wie viel Zeit wird darin verbracht. Weil die kaufen sich dann bestimmtes ein von zum Beispiel ein Udemy, ein LinkedIn Learning, ein Coursera und so weiter. Schön. Die Leute, die brechen eigentlich ganz oft und ganz viel ab und es ist überhaupt nicht interessant, wie viele Inhalte sich angeschaut werden, weil der Mitarbeiter versucht sich eigentlich nur das rauszuholen, was er in dem Moment braucht, wo er seinen Gap hat. Und somit ist die Erfolgsrate nicht, wie lange wird etwas angeschaut oder wird etwas zu 100% angeschaut. Das ist total irrelevant. Sondern das, was relevant ist, findet der Mitarbeiter genau das, was er braucht in dem Moment, um seinen Job nachher machen zu können. Nur das bedenkt niemanden sich und die schauen dann nur, oh mein Gott, wir haben nur 25% Completion Rate. Und da wird dann die Zeit investiert. Und wenn ich das jetzt so alles höre, das ist für mich genau das Gleiche. Also man hat eigentlich nicht ein gutes Verständnis von, was ist das Problem, was wir versuchen zu lösen.
Genau. Also ich glaube auch, das ist eine Unternehmenskulturfrage. Testing heißt, du musst das in die Unternehmenskultur eben auch reinbringen. Es muss eigentlich auf allen Ebenen laufen. Es muss auf allen Ebenen klar sein, dass eben ein Failure auch in Ordnung ist im Unternehmen. Dass wir Dinge miteinander vergleichen und sehen, es gibt Dinge, die funktionieren nicht und es gibt Dinge, die funktionieren. Deswegen glaube ich, Kultur ist das eine. Je nach Größe des Unternehmens muss man halt gucken. Ne? Eigentlich ist es schon auf Unternehmerbasis, dass man sagt, der muss schon ein Interesse daran haben, weil es ist sein Geschäftsmodell. Frage ist, wer ist der Owner des Geschäftsmodells eben auch? Der dann eben sagt, hier müssen wir mal gucken, wie können wir das eben auch anders testen. Ich habe schon gehabt, tatsächlich einen Fall, wo die Geschäftsführung gesagt hat, wir können das nicht testen, weil dafür bräuchten wir einen Gesellschafterbeschluss, um den Unternehmenszweck erstmal zu ändern. Und wir wollen nicht mit den Gesellschaftern reden. Und dann stehst du da und sagst, okay, keine Fragen mehr. Und dann testest du also auf der Landingpage.
Ja, und dazu kommt auch noch viele Mitarbeiter, die denken als Mitarbeiter und nicht als Unternehmer. Genau. Weil versuch mal einen Euro zu verkaufen und finde mal heraus, wie schwierig das ist. Und wenn die Leute das mal verstehen würden, dann werden plötzlich ganz andere Fragen gestellt.
Genau, und deswegen glaube ich eben, das müsste eigentlich von dieser, wenn du auf einer bestimmten Kurse zumindest bist, von der Unternehmerseite kommen. Aktiengesellschaften ein bisschen komplizierter, weil du da eigentlich nur noch mit angestellten Mitarbeitern zu tun hast und da die Frage ist, muss überhaupt beantworten. Aber das ist ein anderes Thema.
Apropos Frage, wir hatten gerade einen kurzen Einwurf über die
Kommentarfunktion. Der hat einen Post gelesen.
Der Jens Faultrat hat kommentiert, egal wie oft ich Kerzen teste, ich komme nicht zur Glühbirne. Ich möchte ein bisschen Kontext dazu hinzufügen. Mhm. Ich habe heute auf LinkedIn einen Post gehabt, dass elektrisches Licht nicht durch das AB-Testen von Kerzen entstanden ist. Und das ist eigentlich das, was wir als der ersten Frage schon besprochen haben. Also hat man den Blick groß genug. Aber der zweite Teil der Frage, und das ist das, was ich glaube, was diese Leadership-Thematik ist, die ihr gerade besprochen habt, ist, übernehmen die unterschiedlichen Teile der Organisation auch die Verantwortung dafür, eben sich die Frage zu stellen, teste ich gerade Kerzen oder suche ich nach der Glühbirne? Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Also die Frage ist ja, akzeptiere ich diese Form von Test oder akzeptiere ich diese Metriken, wie Patrick, wie du sie beschrieben hast, mit wie ist die Completion Rate von diesem Training? Ja. Das ist ja alles so Argumentation, um selber existenzberechtigt zu sein. Also auch die Anzahl von AB-Tests, das ist einfach nur, je mehr Charts ich erzeugen kann, je mehr PowerPoint-Folien ich erzeugen kann, desto relevanter bin ich als Abteilung. Also vielleicht müssen wir da mal ehrlich drüber reden, dass das vielleicht als heimliche KPI für Abteilungen geführt wird, wie viele Slides sie erzeugen pro Monat. Und sobald es Tools gibt, die einfach Slides erzeugen können, wie eben AB-Testing-Tools oder solche Training-Tools, dann hat die Abteilung aus einer gewissen Sicht, und ich bin nicht der Meinung, dass das die richtige Sicht ist, mehr Wert.
Ja, und das ist genau der Punkt, was mich im letzten Jahr so geärgert hat auf LinkedIn. Da habe ich so Top Voices gefolgt im Bereich Sales. Und die haben untereinander geschritten, welche KPIs sollten wir messen, um den Sales Performance am besten zu steigern. Und sorry, ein KPI, das zeigt nur ein Resultat auf, aber ein KPI zeigt nicht auf, was ist der Ursache, dass so ein KPI entstanden ist. Und das geht wieder zurück zu dir, Katharina. Hat man überhaupt ein Verständnis von, wie ein Produkt gekauft wird? Und wenn man da kein Verständnis hat, ja, dann ist schön, dass wir ein paar KPIs haben, aber daar findet man nicht der Ursache heraus.
Ja, absolut. Ich bin übrigens auch Top Voice für Lead Generation bei LinkedIn. Hm. Das ist ein schöner Fail, der da. Du musst nur ein paar Sachen kommentieren und zapp, zapp. Ja, Ich bin gerade am Austesten, wann man den Titel wieder verliert. So. Sehr, sehr spannende
Frage. Wenn du ihn durch einen anderen ersetzt hast.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber mir ist das so anstrengend. Ich wollte es einmal ausprobieren, um zu gucken, wie das funktioniert und hat das tatsächlich Auswirkungen auf irgendwas, aber oh Wunder, nein.
Das Ganze ist ja nur ein SEO Content Generation Projekt.
Katastrophe ist das. So, wir haben Platz für eine Frage noch, oder? Was meint ihr?
Ja, eine geht noch.
Das heißt, wir müssen uns entscheiden zwischen den zwei Fragen.
Nicht wir, sondern ich.
Leadership, taka, taka.
Demokratisch.
Ja. Tim, der Talk klang so, als wäre der klassische Weg der Conversion-Optimierung nicht richtig und müsste vor der Webseite anfangen. Kannst du das genauer ausführen? Wie teste ich im Markt und nicht auf der Webseite?
Habe ich mit Sicherheit nicht gesagt, weil ich mache das genau andersrum. Ich würde hinten anfangen. Ich fange Conversion-Rate-Optimierung immer ganz hinten an.
Das heißt, du testest in der Bilanz?
Ja. Ich teste da natürlich nicht, aber ich fange an, mir den Funnel da anzugucken. Ja, genau. Was passiert da tatsächlich? Ja, also ich würde nie irgendwie, das vorne kannst du ändern, wie du willst. Wenn hinten Scheiße passiert, kannst du vorne noch so viel reinwerfen. Das wird sich nicht ändern. Und deswegen gucke ich mir den Funnel eigentlich immer von hinten erstmal an. Ich würde halt vorne noch mehr reinwerfen, damit ein bisschen weniger Scheiße passiert.
Eigentlich, sorry, sag.
Aber ja. Aber wir können die Frage ja trotzdem beantworten.
Ja.
Wie teste ich im Markt und nicht auf der Webseite? Hä? Test ist halt einfach im Markt. Red mal mit den Leuten. Das ist mal so der erste Schritt.
Das ist ja ganz verrückt.
Naja, dann teste halt einfach im Markt. Genau. Also, was fällt sich so an?
Geh mal in den Supermarkt. Ich war heute auch im Supermarkt hier in unserem neuen, in unserem kleinen Dorf.
Ja,
dass ich kein Zypriot bin.
Sprich einfach mal mit den Leuten. Ja, ist tatsächlich etwas, was relativ wenig gemacht wird, meiner Erfahrung nach. Dass online tätige Menschen selten zum Hörer greifen und einfach mal entweder ein paar Leute anrufen, die potenzielle Kunden sind, Kunden waren, oder auch Mitarbeiter, die tagtäglich mit Kunden zu tun haben, um sich einfach mal zu informieren, sowas, wo sind die eigentlich? Also wo suchen die? Wie suchen die? Welche Bedarfe entstehen da? Und was ist deren Fantasie, wie sie zu einem guten Produkt kommen? Verrückt, ja. Mal mit Menschen sprechen, das, glaube ich, ist ein heißer Tipp.
Also man muss noch mal nicht mal mit ihnen sprechen, sondern wir arbeiten sehr häufig tatsächlich mit Unternehmen, wo die Lead-Generierung in Telefonat endet. Das heißt irgendwie, die haben ein Callcenter, Sales-Callcenter, die dann mit den Leuten telefonieren. Und einfach ein, zwei Tage sich da reinhängen und zuhören, nur zuhören.
Das war tatsächlich.
Das sollte jeder Marketing-Mitarbeiter getan haben.
Günstigstes Marktforschungsprojekt der Welt wahrscheinlich.
Ja. Genau diesen Tipp habe ich in einem Podcast gehört vor 2 Wochen oder so, Confessions of a B2B-Marketer, dass er gesagt hat, er empfiehlt allen CMOs, einfach einmal in der Woche in einem Sales-Call teilzunehmen. Ja. Also wenn der Kunde in einem Sales-Call ist.
Definitiv, ja.
In einem guten Sales-Call, das möchte ich aber auch nochmal sagen. Also wir haben momentan, ja, das ist wichtig, sonst lernst du auch Grütze, ne? Also
genau.
Ja, aber deren Prämisse war, und das war ja eine spannende Aussage dazu, wie löst man das Silo-Problem zwischen Sales und Marketing, indem beide das gleiche Ziel haben?
So. Verrückt.
Thema vom Tisch. Und um das mit beide auch im gleichen Ziel arbeiten können, sollten die beiden jeweils über Kreuz auch an bestimmten Events teilnehmen, die für die andere Zielgruppe sind. Zum Beispiel eben einem Sales Call oder einem Sales Training oder sowas, damit das Marketing versteht, wie es dazu führen kann und auf der anderen Seite das Sales auch verstehen kann, wie es bestimmte Zielgruppen bearbeitet, die sie eventuell gar nicht auf dem Radar haben und die dann irgendwie abgelehnt werden im Sales Call, weil nicht vorgesehen.
Ja.
Wie umgehst du den Fall, sehr schönen Fall, den ich dabei tatsächlich mal erlebt habe, dass gerade bei dem Marketing-Team, andersrum, das Sales-Team eben sich jetzt die Marketing-Sachen mal endlich anguckt und eben mal sieht, was passiert da im Marketing und plötzlich die Sales-Mitarbeiter den Marketing-Leuten irgendwelche Online-Kurse schicken oder irgendwelche Beispiele für Ads, wo sie sagen, das könnten wir doch mal ausprobieren. Oder ich habe da eine Idee, kann ich mal ein Brainstorming mit euch machen?
Also ich hatte dieses Gespräch mal mit dem CEO von der Company, der dann auch mit solchen Vorschlägen kam. Und da ist das Hippo-Prinzip am einfachsten, also das Highest Paid Person Opinion-Prinzip, sehr schön durch AB-Testing lösbar, weil wir haben 2 AB-Tests mit seiner Idee gemacht und seitdem konnten wir alles machen, was wir wollten.
Aber wer beurteilt denn, ob das, was Marketing macht, relevant ist? Sales oder Marketing?
Der Unternehmenserfolg.
Ja. Was heißt relevant in dem Falle wieder?
Naja, weil du sagst, relevant. Du willst es umgehen. Also für mich wäre das ein Sechser im Lotto, wenn mal ein Sales-Mitarbeiter kommt und sagt, Mensch, ich habe da eine Idee, was mir helfen könnte, meinen Job besser zu machen. Ich habe da was gesehen, wollen wir das mal ausprobieren? Das ist doch eigentlich...
Das
also
ist
ich bin jetzt erstaunt, dass das ist sehr ja nichts, was ich umgehen genau. wollen würde.
Nee, das ist tatsächlich sehr cool. Deswegen habe ich das andere aber vorher weggesagt. Ne? Die Sales-Leute haben plötzlich den Marketing-Leuten irgendwelche Marketing-Online-Kurse geschickt. Und guck mal, die machen das ganz gut. Wollt ihr euch nicht mal so einen Kurs besorgen? Halt auch dann, wo dann eben das Können der Marketingabteilung sehr schnell angezweifelt wurde.
Aber das ist ja eine Kulturfrage wieder und was so führt uns wieder zum Leadership. Ja, das könnte ja sein, dass das Marketing-Team mit Sales-Kursen an das Sales-Team antwortet. Wollt ihr nicht mal verkaufen lernen?
Genau.
Katharina fühlt sich schon wieder angesprochen. Das ist unser fünfjähriges... Eigentlich müssten wir mal so ein Stage-Fight machen oder so uns in Sumo-Kostüme packen, Katharina, und dann so ein Sumo-Ringen machen.
Weißt du was? Und genau das finde ich, es tut mir leid, aber ich finde es nicht mehr zeitgemäß. Also ich finde, in diese Denke zwischen Sales und Marketing, weißt du, das hat irgendwann so ein Bart, wo ich dann denke, komm, wir müssen gemeinschaftlich an einem Ziel, an einem gemeinschaftlichen Prozess zusammenarbeiten und da geht's nicht darum, wer hat die tollsten Ideen, wer macht das am besten und wer hat hier die schönsten. Vollkommen Wurst. Ich würde mir wünschen, es würde Spaß machen, zusammenzuarbeiten. Und wenn jemand eine Idee hat, dass man erstmal offen darauf zugeht und sagt, Mensch, gute Idee, ich gucke mir das gerne mal an. Ich habe verstanden, wo du hin willst. Lass uns da zusammen mal reingucken, wie wir das vielleicht gemeinschaftlich besser machen können. Das fände ich toll. Das wäre irgendwie eine Das, glaube ich, würde etwas wirklich nach vorne bringen. Also ich kämpfe gerne mit dir, Pascal, weil ich gerne Recht habe. So, ist ja auch klar.
Schau, ich dachte, das Recht haben ist genau das, was wir überwinden wollen durch diese Zusammenarbeit.
Es nützt ja nichts. Dann stell mir einen Gegner zur Verfügung.
Also die Zusammenarbeit, das ist eins, aber was eigentlich viel interessanter ist, wie kriegt man nicht die Top-Performer, nicht die Bottom-Performer, aber die Leute in der Mitte, also die 80% der durchschnittliche Mitarbeiter, einen Schritt nach vorne.
Ja.
So. Und das ist, was was das Leadership und auch die Leute in Personalentwicklung oder HR oder wem auch immer, sich oft nicht überlegen, was hat wirklich die größte Hebelwirkung? Die größte Hebelwirkung ist, ich vergleiche das immer mit, wir verkaufen ein Produkt aan die Massenmarkt, also de 800-pound gorilla, was niche ist. Weil, wenn du die Masse bewegen kannst, daar zijst du die Erfolge.
Glaube, aber dann sind wir auch schon ein bisschen über die Zeit, glaube ich. Aber ich glaube, das ist mit einem gut strukturierten und gut orchestrierten Prozessmanagement tatsächlich zu lösen. Wir haben einfach das Problem, dass unsere Prozesse auf Beschäftigung ausgelegt sind und nicht auf Entwicklung. Ja. Das heißt, wir werden nach Anwesenheit und nach, ich habe es ja irgendwie mitgekriegt in CC, ja. Also das heißt, wir sind ja damit beschäftigt, extrem viele Dinge zu tun, um Verantwortung wegzuschieben, statt Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wenn wir ein Prozessmanagement implementieren, was übergreifend für alle Abteilungen ist, und sich am Ergebnis orientiert, wo Ergebnisse auch abgefragt werden und nicht in Meetings gesessen wird für bla bla blub. Ja? Also ich glaube, dann kriegt man das sehr, sehr gut auch hin.
Ja, klar, weil das schafft die gemeinsame Basis, dass man in die gleiche Sprache redet, dass man mal anfängt kommunizieren zu können miteinander. Und dass sie auch verstehen, okay, hier hört meine Aufgabe auf und das geht jetzt zu der anderen Person weiter.
Mhm. Genau. Das ist ja mein altes leidiges Thema, das ich immer vor mir hertreibe. Unser großes Problem ist, dass das Arbeitsrecht rein zeitbasiert ist. Es ist ein rein zeitbasiertes Recht. Und das ist die Grundübel eigentlich an der ganzen Situation, die wir da haben. Und warum es eben nur um Anwesenheit und Rechtfertigung der Anwesenheit geht. Und solange wir da nicht irgendwie rankommen und sich das nicht ändert, wird sich der Rest halt leider nicht ändern. Da können wir noch so viel uns wünschen und tun. Es ist halt, ne, am Ende musst du als Arbeitgeber plötzlich wieder die Arbeitszeit deines Mitarbeiters tracken, weil du nachweisen musst, dass er keine Überstunden gemacht hat. Ja, und auch genügend am Arbeitsplatz war. Ja, und dann stehst du als Arbeitgeber da und sagst, ich will zwar eigentlich lustig innovationsgetrieben sein, aber ich muss jetzt Tabellen abliefern beim Finanzamt.
Das zweite Übel für mich, neben dem ist auch das, was die Industrialisierung vor über 100 Jahren gemacht hat. Weil unser Schulsystem heutzutage, also die Kinder, die werden heute immer noch durchgeführt nach genau diesem Prinzip. Genau. Spezialiseren dich mal in einem Silo. Und denken vor allem nicht über die Tellerrand hinaus, weil das ist jemand anderem seine Aufgabe.
So, bevor wir jetzt diese zwei Fässer aufmachen, Arbeitsrecht und Schulsystem.
Oh, komm. Zeit.
Aber ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort.
Wir schalten kurz ab und folgt uns auf dem nächsten Kanal zum Thema Arbeitsrecht.
Folgt uns für mehr arbeitsrechtliche Tipps. Genau. Ja, das war total schön, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir freuen uns, dass du uns auch mit deinem Wissen beehrt hast. Und ja, ich teaser schon mal ein bisschen. Wir werden dich noch an anderer Stelle sehen, hören und vielleicht sogar lesen. Mal schauen.
Ja.
Bleiben Sie dran.
Bleiben Sie dran, auf diesem Kanal und auf anderen.
Ja. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, wie kriege ich ein Lead in einen Kauf umgewandelt?
Dann wärst du eine Woche zu früh, weil wir nämlich immer alle zwei Wochen senden, aber ich finde es gut, dass du so motiviert dabei bist. Ich finde, das muss im Sinne der Personalentwicklung muss das gefördert werden.
Ja, irgendjemand muss ja mal für die Conversion sorgen hier.
Absolut. Kaufen, kaufen, kaufen.
Sehr gut.
Ihr Lieben. Einschalten.
Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. War schön mit euch.
Und wir sehen uns in zwei Wochen.
Wir sehen uns in zwei Wochen. Genau. Bis dann.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.